Einen wunderschönen guten Abend zur neuesten Ausgabe des Lebemutig Live-Podcasts. Ich freue mich riesig auf das heutige Interview und meinen heutigen Gast und möchte wie immer jetzt erstmal diejenigen begrüßen, die jetzt gerade wirklich live dabei sind bei Facebook im Livestream vom Lebemutig Live-Podcast, dem Podcast, der mutige Macher interviewt, die in ihrem Leben die eine oder andere sehr mutige Entscheidung getroffen haben und deshalb heute so erfolgreich sind, wie sie sind und da stehen im Leben, wo sie stehen und vor allem die eine treffende Expertise haben zu einem spannenden Thema. Und ihr wisst, wir haben ganz viel Vielseitigkeit hier im Lebemutig Live-Podcast. Also, wenn du jetzt live mit dabei bist, hast du die Riesenchance, du kannst interagieren, du kannst deine Fragen stellen an meinen Gast zum Thema. Ich kann dir direkt weiterreichen. Wenn du nicht live bist, dann kannst du nicht interagieren, kannst trotzdem Fragen stellen und kommentieren. Wenn dir gefällt, was du hörst, gib uns 5 Sterne bei iTunes, 18 Bananen bei Spotify und 19.000 Eier bei allen anderen Streamingdiensten, wo man den Podcast halt so hören kann. Wenn du live dabei bist, teile gerne auch jetzt das Video oder markiere deine Freunde in den Kommentaren, wenn das Thema auch was für sie sein könnte. Und vor allem, lass uns doch mal einen Kommentar da, ob du uns gut hören und sehen kannst. Und vor allem, von wo du zuschaust, das finde ich immer sehr spannend, damit wir so ein bisschen wissen, wer hier mit dabei ist und von wo überall. Und damit komme ich zu meinem heutigen Gast und ich freue mich riesig, dass wir es endlich geschafft haben, gemeinsam diesen Podcast zu machen. Wir kennen uns jetzt intensiver seit ziemlich genau einem Jahr. Da haben wir uns gemeinsam auf einem Seminar kennengelernt, bei einem unserer gemeinsamen Mentoren. Und haben da 4 Tage und 3 Nächte fast ohne Schlaf gemeinsam mit 20 anderen Teilnehmern verbracht und mal gehörig an uns schleifen lassen als Speaker und Trainer und haben gemeinsam ganz, ganz große Schritte gemacht. Und ich habe sie als einen Menschen kennengelernt, der sehr, sehr ehrlich und direkt ist und auch Feedbacks geben kann, die nicht immer leicht verdaulich sind. So war das zumindest bei mir. Und wir haben uns gegenseitig sehr, sehr dreckig gegeben an diesen 4 Tagen, das weiß ich. Aber sind gemeinsam da sehr, sehr stark gewachsen, auch an unseren Feedbacks. Und darum schätze ich sie ungemein. Wir sind auch in einer Mastermind-Gruppe zusammen, in der wir mit anderen Speakern und Trainern uns gemeinsam supporten, das Business aufzubauen. Und von daher weiß ich ganz, ganz intensiv, was sie für eine großartige, ich möchte schon fast sagen, Pionierarbeit leistet, weil das Thema systemische Aufstellungen, Familienaufstellungen noch sehr stiefmütterlich behandelt wird in Deutschland. Und das auch ein Thema war, mit dem ich vor 2 Jahren so gar nichts anfangen konnte und dir allen gesagt habe, die mir damit kamen, ja, bist du denn völlig des Wahnsinns, was erzählst du mir hier für ein Voodoo-Zeug? Das ist ja völliger Quatsch. Und ich glaube, ganz viele denken so, wenn sie davon hören. Und darum freue ich mich so auf diesen Podcast, weil eine Familienaufstellung mir zum Start in die Weiterentwicklung der letzten Jahre ganz, ganz, ganz intensiv geholfen hat und für mich ein essentieller Bestandteil dessen war, viele Themen, die mich selbst belastet haben und zurückgehalten haben, aufzuarbeiten. Und mein heutiger Gast hat selber eine intensive Story hinter sich, von der sie gleich erzählen wird und hat sich zur Aufstellerin ausbilden lassen und eine Karriere gemacht und ist dann mittlerweile extrem erfolgreich, hat viele, 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 viele Klienten, Coaches, denen sie dabei hilft, ist in Firmen unterwegs, hilft da den Teams besser zu kommunizieren, Konflikte zu vermeiden, in dem Miteinander, mit den Chefs, mit den Kollegen, mit den Mitarbeitern. Ganz, ganz großartige Arbeit, großartiges Thema und großartiger Mensch. Herzlich willkommen, Sophie Muller.
Vielen, vielen Dank, lieber Kerim, für die Einladung. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich dabei sein darf bei Lebemutig, denn Familienausstellungen haben wahnsinnig viel mit viel Mut zu tun und daher matcht das so oder so. Und auch vielen Dank für die tollen Worte, die du gefunden hast. Ich freue mich.
Ja, ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist heute zum Einstieg. Ich hatte ein bisschen was in der Ankündigung schon geschrieben über dich, dass du auch keine leichte Reise hattest in der Vergangenheit, dass es da ja den einen oder anderen Tiefpunkt gab, der schon ziemlich tief unten war. Und da gehst du auch sehr offen mit um, dafür bin ich sehr dankbar. Und das Ganze hat dich dazu gebracht, dich mit dem Thema Familienaufstellungen, systemische Aufstellungen wirklich intensiv zu zu beschäftigen. Von daher gib uns doch mal so einen kurzen Einblick in die letzten, in die, ich sag mal, knapp 30 Jahre der Sophie Muller, ja, was du für eine Reise hinter dir hast und wie du zu der Expertise kamst, die du heute hast.
Sehr gerne. Ich bin geboren, also ich bin 32 geworden dieses Jahr, also schon ein bisschen über 30 und bin geboren in eine sehr herausfordernde Familie, würde ich es mal sagen. Aus dem einfachen Grund, weil viele Schicksalsschläge schon vorher unsere Familie und unser Selbst geprägt haben. Und bin ich reingeboren als einziges Kind meiner beiden Eltern, habe aber noch Halbgeschwister, habe 3 Halbbrüder und eine Halbschwester. Ich stehe nicht so auf dieses Wort halb, aber wenn wir jetzt schon über Familienaufstellungen reden, dann darf ich das oder sollte ich das mit dazu sagen, weil das ist dann am Ende des Tages ganz doll wichtig. Und bin aufgewachsen und sollte professionelle Geigenspielerin werden eigentlich. Ich habe mit 3 Jahren angefangen, Musik zu machen, also andere Menschen lernen dann laufen oder richtig sprechen. Und ich habe angefangen, Geige zu spielen mit 3,5. Und das zog sich auch so mein ganzes Leben durch, bis ich ungefähr 16, 17 war. Bin dann auch Jungstudentin geworden an der Uni mit 12 Jahren, habe also mein ganzes Leben auf diese Musik ausgerichtet, habe aber in mir eigentlich immer den Ruf gespürt, dass ich das gar nicht so richtig möchte ab einem gewissen Zeitpunkt, einfach weil ich gemerkt habe, ich habe so viele Interessen, es gibt so viele Dinge, die ich gerne mache. Ich habe im Chor gesungen ganz, ganz lange, ich hatte Gesangsunterricht, habe als Sängerin auch auf der Bühne gestanden, also all diese Dinge, ich hatte so viele Dinge, die Welt ist so groß und so leuchtend und so bunt, dass ich gar nicht richtig verstanden habe, warum ich mich denn schon festlegen muss. Und habe auch immer wieder mit meinen Eltern das Gespräch gesucht, habe immer wieder gesagt, ich möchte eigentlich gar nicht mehr Geige spielen. Und es ist aber sehr schwierig, weil meine Eltern das Beste natürlich für mich wollten und auch immer noch wollen. Und den Weg so quasi festgelegt haben mit, das machst du jetzt, wir haben Geld dafür ausgegeben, wir haben dir eine teure Geige gekauft. Wir wollen einfach, dass es dir besser geht als uns. Und das ist ja sehr häufig der Wunsch von Eltern.
Ja, das und ist ja immer der Wunsch von Eltern, ne? Das ja. Sie wollen immer das Beste.
Genau. Und es ging so, dass ich irgendwann wirklich auch schon fast so einen Hass hatte gegen die Geige und gegen meine Eltern und gegen diese Welt. Und ich war einer von diesen Menschen, dem immer wieder das Gleiche passiert ist, aber ich konnte nie verstehen, warum. Und das hat dann auch letztendlich den Weg geebnet, da komme ich aber gleich zu. Ich habe immer sehr hart an mir gearbeitet. Ich habe mit 98, also nicht mit 98, sondern im Jahre 98 habe ich angefangen, Tagebuch zu schreiben. Also das heißt schon jetzt mehr als 20 Jahre dieses Jahr. Und habe immer das Gefühl gehabt, das Tagebuchschreiben hilft mir, diese Metaebene, die auch mir heute sehr zugute kommt, aber diese Metaebene auf mein Leben zu halten. Das heißt, ich habe alles ergründet, meine ganzen Abgründe ergründet. Ich wusste immer, woher alles kommt. Und es war gewiss nicht leicht. Du hast es auch geschrieben, ich war Borderlinerin sehr, sehr lange. Bedeutet, das ist ja so eine Art, ja, ist eine Persönlichkeitsstörung, diese Menschen haben. Es gibt verschiedene Parameter dafür. Ich möchte da gar nicht so sehr reingehen. Es ging viel über Wut ausgerichtet, auch gegen mich selber. Ich war immer so ein Wüterich, so ein richtig wütendes Kind. Habe schon früh damit angefangen, auch mir über andere Dinge im Leben Gedanken zu machen als andere Kinder in meinem Alter. Ich war immer so die Außenseiterin. So haben wir uns ja auch kennengelernt. Ich war immer die auch anders ist oder anders war. Und wenn du dann halt noch Dinge sagst, die die anderen nicht hören wollen, bist du halt erst recht der Außenseiter. Und das führt dann irgendwann auch dazu, dass du sehr einsam bist oder sehr alleine bist. Und dann gibt es Menschen, die verschränken sich dahinter oder verschließen sich dahinter. Und dann gibt es Menschen wie mich, die sind zwar irgendwie immer unter Leuten, aber irgendwie doch nicht so ganz unter Leuten. Oder fühlen sich halt sehr am Rand. Und ich habe das alles immer nicht verstanden. Und ich bin aber ein Denker und ich möchte die Dinge verstehen. Also ich möchte sie verstehen und ich möchte sie greifen können und ich möchte verstehen, woher sie kommen.
Was war denn für dich der Weg, um von dieser Logikebene wegzukommen ins wirkliche, sag ich mal, Begreifen mit dem ganzen Herzen?
danke für diese Frage. Das ist nämlich genau das, was das Familienstellen in mir ausgelöst hat. Also ich habe alles immer verstanden und auf dieser Ebene, wie du schon richtig sagst, Worte sind für den Geist und Bilder sind für die Seele. Und manchmal schaffen wir es über Worte, die Seele anzustoßen, aber nicht immer reicht es aus, um Dinge zu integrieren oder zu lösen. Oder auch ins Licht zu bringen, sag ich mal. Und ich wusste immer, woher die Dinge kommen, aber ich wusste nie, warum ich bestimmte Dinge nicht lösen kann. Und eins meiner großen Themen war unter anderem das Thema Geld, dass ich so richtig, ja, immer schon, ich arbeite seit über 14 Jahren jetzt und auch hart, also nicht wenig, immer viele Stunden, viele Stunden und am Wochenende. Aber ich hatte irgendwie nie so richtig Geld, mir auch mal was leisten zu können. Und ich rede nicht von dem Reichtum, da bin ich noch nicht mehr so. Ich rede von so einem, ich zahle meine Autoversicherung, ich zahle meine Wohnung, ich habe vielleicht auch mal 200 Euro am Ende des Monats übrig. Davon rede ich. Und meine Freunde haben was ganz Wunderbares gemacht. Jetzt greife ich ein bisschen vor in der Geschichte. Aber ich würde gleich noch gerne darauf zurückkommen, warum ich Familienausstellungen machen wollte. Aber meine Freunde haben was ganz Großartiges gemacht und haben mir zu meinem Geburtstag, ich weiß nicht mehr welches war, eine Ausstellung geschenkt. Bei einer Ausstellerin in Berlin. Zum Thema Geld. Und das war dann der Moment, wo ich zum ersten Mal ins Fühlen, also das heißt zum ersten Mal, ne? Aber wo ich meine Geschichte oder Teile meiner Geschichte fühlen durfte. Und das hat mein komplettes Leben verändert und meine komplette Sichtweise verändert. Also früher dachte ich, der Mensch ist frei, der Mensch ist ein freier Mensch. Und heute weiß ich, dass es nicht so ist. Und es klingt so fies, weil ich bin eigentlich irgendwo immer noch der Überzeugung, der Mensch ist frei. Also ich habe so zwei Herzen in meiner Brust und die eine sagt, der Mensch ist frei und kann sich heute entscheiden, etwas anderes zu tun. Und mein Aufstellerherz sagt immer, ja, aber Sophie, bedenke doch mal die Systeme, bedenke doch mal, guck doch mal mit deiner Aufstellersicht auf die Dinge und dann wirst du auch sehen, dass
was,
es nicht
so ist. Was
bedeutet
das genau oder was meinst du damit im Detail, der Mensch ist nicht frei?
Das ist darauf zurückzuführen, dass wir in ein System geboren werden, sozusagen. Wir werden in das System unserer Ahnen und unserer Eltern geboren. Das heißt, deine Eltern haben jeweils eine ganz eigene Geschichte mit ihren ganz eigenen Ahnen. Mhm. Und manchmal gibt es Dinge, und ich sage bewusst manchmal, weil es ist auch nicht immer so, aber manchmal gibt es halt Themen, die so groß sind, dass sie uns heute noch beeinträchtigen. Bedeutet, ich bin immer der Meinung gewesen, ich drehe mich um und kann heute schnipp entscheiden, alles ist anders. Und habe dann festgestellt, dass es aber Dinge aus meinem System gibt, jetzt mal, um wieder in das System zu gehen, die mich zurückhalten. Und es gibt Menschen, die kommen gar nicht so weit, erst das zu sehen, sogar, dass es Dinge gibt, die sie zurückhalten. Das heißt,
kurze Verständnis-Zwischenfrage für die, die vielleicht noch nicht so stark im Thema drin sind. Mit System meinst du die emotionalen, seelischen Verbindungen zu deiner Familie, zu deinen Eltern und auch zu deinen Ahnen davor?
Genau, das meine ich damit, das hast du sehr gut erklärt. Und ich meine halt das Ganze, ich sage immer, du kannst dir unseren Körper ja vorstellen wie so ein Hochhaus und dann gibt es den Fahrstuhl, der fährt in verschiedene Stockwerke. Und dann haben wir meinetwegen ebene Körper, also das ist ja super vielschichtig, ich mache das jetzt einfach, wir haben die ebene Körper, wir haben die ebene Seele, wo auch immer sie sitzen mag, wir haben die ebene Geist, also platt gesagt. Und das eine ist halt, meinetwegen, der Geist ist der dritte Stock, die Seele ist der zweite Stock und der Körper ist der erste Stock. Und wir können ja mit unserem Fahrstuhl beliebig oft rauf und runter fahren. Und einmal gibt es natürlich die wissentliche Verbindung, also ich weiß, ich habe eine Mutter, ich habe einen Vater, ich weiß vielleicht, ich habe einen Stiefvater oder ich bin adoptiert oder ich weiß, ich habe Großeltern. Das weiß ich auf der Geistebene, auf der Gedankenebene weiß ich das. Und auf der Herzebene weiß ich das auch oder fühle ich das, aber darüber hinaus oder auf der Seelenebene fühle ich halt noch viel mehr. Nämlich Dinge, die nicht beachtet wurden, in Anführungsstrichen. Also, ich gebe dir ein Beispiel. Es gibt Grundordnungen in meiner Arbeit, die sind über viele Jahre erprobt, die hat auch noch nie jemand widerlegen können. Und diese Grundordnungen weiß unsere Seele schon, bevor wir auf diese Welt kommen. Und diesen folgen wir unterbewusst nach, ohne es wirklich zu merken. Und das sind dann die Momente, wo wir halt in einem System auf dieser Ebene auch verbunden sind. Ich gebe dir ein Beispiel.
Ganz kurz.
Das ist
das, was du meinst mit nicht frei, weil wir in diesen Systemen agieren. Ich mache mal den kleinen Vorgriff auf gleich. Ich denke, wir werden auch dazu kommen, wie ich mich davon in gewisser Weise befreien kann oder so lerne, mit diesen Systemen umzugehen, die mich beeinflussen, dass ich in gewisser Weise frei agieren kann. Nur für die jetzt zuschauen, denken, was will die mir erzählen? Ja. Ich bin kein freier Mensch. Nur, dass wir die Begrifflichkeit richtig erklären.
Ja, weil
es ist, wenn man es zum ersten Mal hört, ich habe da sehr schnell zugemacht damals, kann das Thema befremdlich wirken. Und ich möchte einfach versuchen, die Zuhörer und Zuschauer positiv mitzunehmen und zu öffnen für das Thema. Darum, wenn ich kurz dazwischen gehe, immer so zur Erklärung, dann ist das nur deshalb, du wolltest ein Beispiel geben dafür.
Ja, ich wollte zum Beispiel einfach nur sagen, wie viele Großeltern waren im Krieg, und was haben die da erlebt, worüber sie heute nicht reden. Mhm. Und warum gibt es Menschen, die kommen mit Angststörungen zur Welt? Mhm. Und da meine ich nicht pathologische Angststörungen, die vielleicht behandelt werden müssen in der Psychiatrie oder beim Psychiater oder Psychologen. Mhm. Aber warum kommt ein Mensch zur Welt und hat Angst?
Ja.
Das ist zum Beispiel, da kann man dann mal gucken. Und das meine ich mit, natürlich sind wir freie Menschen, aber ein Stück weit auch in diesem System halt eingebunden, möchte ich es lieber nennen. Weil eingebunden ist ein schöneres Wort dafür, dass wir halt eingebunden sind und uns manchmal Dinge tun, die wir uns vielleicht auch nicht ganz erklären können. Also ich habe manchmal Fälle, da rede ich mit den Menschen und sage, und kennst du das irgendwoher? Und dann sagen die, ja, wie meine Mutter, aber ich wollte doch immer nicht so werden wie meine Mutter. Und ich sag, ja, dann ist es einfach größer, dann bist du dort eingebunden. Ne? Das meine ich mit, wir sind nicht frei in dem Sinne, wir sind eingebunden in ein System und das geht bis in unsere Arme zurück.
Was hatte dieses System bei dir konkret für Auswirkungen und worauf waren die zurückzuführen? Bevor wir drauf kommen, wie du dann es geschafft hast, dich davon zu lösen.
Wow, also das eine Thema, was ich ja vorhin genannt hatte, war das Thema Geld. Und ich habe immer nicht verstanden, warum ich viel arbeite und nie Geld habe. Das habe ich einfach nie verstanden. Und ich weiß, dass es vielen Menschen da draußen ähnlich geht. Und das Familienstellen ist ja eine Arbeit, die auch vorgeburtlich fast schon oder im Mutterleib quasi Erinnerungen wachrufen kann. Also du kannst manchmal Dinge sehen, die im Mutterleib passiert sind zum Beispiel. Und es gibt, bei mir war es das Thema Geld, ich bin damit hingegangen. Ich bin aufgewachsen mit dem Glaubenssatz und das möchte ich unterscheiden, mit dem Glaubenssatz Geld ist dreckig, weil mein Vater hat eine Autowerkstatt und das Geld war natürlich immer dreckig. Weil Autos sind halt auch dreckig, ja. Aber das war so Punkt 1 in meinem Kopf. Nicht nur, dass ich nie Geld hatte, Geld war zudem auch noch dreckig. Ich konnte Geld auch ganz lange nicht anfassen. Ich musste mir auch immer die Hände waschen, wenn ich Geld angefasst habe. Jetzt mal eine Frage, wenn du jemanden anfasst und dir danach die Hände wäscht, bleibt er dann gerne bei dir oder nicht?
Also, vermutlich eher nicht, ne?
Vermutlich eher nicht. Und genauso verhielt sich dann natürlich auch das Geld. Und dann haben wir das Ganze mal aufgestellt. Wir haben einfach mal meine Mutter hingestellt, meinen Vater hingestellt. Und das würde ich gerne erklären, was ich meine mit, wir haben die hingestellt.
Das wäre meine Frage gewesen jetzt.
Ja. Genau. Weil jetzt kommen wir schon richtig tief in die Arbeit rein, tatsächlich. Wenn du in einer Gruppe, es gibt zwei Möglichkeiten zu arbeiten. Du kannst in einer Gruppe arbeiten oder in einem Einzelsetting arbeiten. Einzelsetting wären jetzt zum Beispiel du und ich. Eine Gruppe, ich sag mal, 5 Leute, 10 Leute, 15 Leute, 20 Leute. Das ist dann wirklich ein voller Raum. Und dann fange ich immer an, oder auch meine Lehrer fangen dann an mit einer Anamnese. Das heißt, die fragen erstmal, was ist dein Thema, warum kommst du hierher? Fragen dann noch ein bisschen nach der Familie. Gibt es besondere Vorkommnisse? Gibt es verlorene Kinder, abgetriebene Kinder? Das kann alles einen Einfluss auf uns haben. Gibt es Kriegsgeschichten? Sind Menschen an besonderen Dingen verstorben. Also sprich, haben die sich entweder suizidiert oder haben vielleicht schwere Krankheiten gehabt. All das kann relevant sein. Ich sage bewusst kann, weil wissen tue ich es ja nicht. Das wird dann alles erfragt und dann sagt der Aufsteller oder die Aufstellerin, pass auf, wir fangen mal erstmal an mit deiner Mutter, mit deinem Vater, mit meinetwegen, bei mir war es halt das Thema Geld, also das haben wir auch das Geld hingestellt und die Großeltern oder so. Geh mal zu jemandem hin und frag den, ob der zum Beispiel deine Mutter vertreten möchte. Das heißt, ich würde jetzt zu dir, Kirin, gehen und sagen, Kirin, würdest du jetzt nicht meine Mutter, würdest du meinen Vater vertreten wollen? Und dann sagst du ja oder auch im besten Fall jetzt mal ja und dann stellst du dich erstmal hin und das da gehen wir dann die Reihe sozusagen durch. Alle, die ich hinstellen soll, stelle ich erstmal hin.
Also und jetzt du bist wirklich in der Gruppe und stellst dann andere Personen stellvertretend für die Rolle in deinem Leben im Raum quasi platzierst du die.
Genau.
Okay, um dann damit zu arbeiten im weiteren
Ich platziere die so, wie es für mich sich richtig anfühlt. Und jetzt möchte ich euch allen, die heute zuschauen und auch dir, Kirin, einfach sagen, warum das funktioniert. Wir haben die Gabe bekommen, Gefühle räumlich wahrzunehmen. Und ich lade euch alle ein, die Lust haben, einfach mal die Augen zu schließen und sich jemanden vorzustellen, den man richtig, richtig gerne hat. Den man einfach so richtig doll mag. Kann der Partner sein, das Kind, wen auch immer. Und den einfach mal, genau, wir können ja mal machen, wir schließen die Augen und wir denken an jemanden, den wir richtig mögen und dann stellen wir den mal so hin, wie es sich für uns gut anfühlt. In Gedanken. Die meisten, gebe ich jetzt mal einen Tipp ab, platzieren den rechts oder links oder hinter oder vor sich, aber recht nah. Würdest du mir da zustimmen, Kirin?
Ja, definitiv.
Okay. Also recht nah. Ich vermute, auf der Seite, wenn ich jetzt auf dich gucke, stand jemand.
Auf der Herzseite. Mhm.
Ja, genau. Da stand jemand. Genau. Das war jetzt schon eine Aufstellung übrigens. Ich habe gesehen, dass bei Kirin da jemand stand. Nur so, ohne dass wir vorher drüber geredet haben. Das heißt, steht recht nah. Und ihr könnt gerne in den Kommentaren auch mal teilen, was es mit euch gemacht hat. Und wenn wir jetzt nochmal die Augen schließen und an jemanden denken, mit dem es vielleicht ein bisschen schwieriger ist. Das kann ein Chef sein, das kann die eigene Mutter, der Vater, die Großeltern, der Partner, wenn es da vielleicht auch gerade schwierig ist, oder Geschwister, ganz egal wen. Wenn wir den jetzt mal oder die mal irgendwo hinstellen, auch so, wie es sich für uns richtig gut anfühlt, also wie ich das Gefühl habe, ich kann frei atmen, ich bin sicher, dann, ja, du machst schon die Augen auf und lachst. Und wo stand der bei dir?
Naja, erstmal irgendwo draußen in der Garage, als du sagtest, frei atmen auf einem anderen Kontinent.
Ja, okay, wenn er jetzt in deinem Raum bleiben müsste, in dem du dich befindest.
Okay. Ja, dann mit Sicherheit in der am weitesten entfernten Ecke, klar.
Genau. Ja. Und das ist eine Familienaufstellung. Wir können Gefühle räumlich wahrnehmen. Das ist ja das Schöne. Ich kann sagen, du stehst mir nah. Jetzt nur als grobes Beispiel. Ja. Und so funktioniert das dann auch. Also wenn die Arbeit losgeht und ich habe alle diese Menschen im Raum verteilt, dann fangen die meistens an, sich zu bewegen. Weil ich gebe das ja, und das war für mich auch schwierig zu lernen. Und das war auch ein Thema, wo ich sehr mutig sein durfte. Mhm. Weil das für viele Menschen erstmal komisch klingt. Wie, dann fangen die an, sich zu bewegen. Aber haben wir ja gerade gesehen, wenn ich jemanden neben mich stelle, den ich vielleicht gerne neben mir haben möchte, aber vielleicht ein Problem mit ihm habe, dann gehe ich einen Schritt zur Seite, weil ich ihn nicht da so nah haben möchte. Und das passiert während einer Aufstellung. Und so war das auch, weil die Frage war ja nach meiner Aufstellung. Das war dann eben auch bei meiner Aufstellung so. Ich habe die dann im Raum verteilt und es kann durchaus sehr intensiv werden. Das sage ich immer gerne vorher, weil ich das auch häufig gefragt werde. Ich werde gefragt, ob es eine intensive Arbeit ist, die sehr tief geht. Und das ist sie tatsächlich. Dafür bin ich persönlich sehr dankbar, weil sie mir vieles ermöglicht hat in meinem Leben. Mhm. Aber nicht jeder ist dafür gemacht, das so zu wollen. Aber ich sage es deswegen. Und dann kann es passieren, dass die Menschen sich halt bewegen. So war das auch bei meiner Aufstellung. Dann habe ich recht schnell gesehen, dass das Geld ein, eine vorgeburtliche Geschichte war, die noch im Mutterleib passiert ist. Mhm. Und die Dinge drängen sich uns immer wieder auf, weil sie gesehen werden wollen. Mhm. Und dann geben sie meistens auch Frieden, wenn sie gesehen wurden. Häufig ist es so, dass Familien gerade früher andere Familienmitglieder ausgeschlossen haben, weil sie etwas Unsittliches gemacht haben. Mhm. Sie haben vielleicht jemanden geheiratet, dem es sich nicht gehört, oder sie sind homosexuell. Das ist ja auch immer noch Thema in Familien. Oder haben eine Straftat begangen, ganz egal. Die wurden ausgeklammert. Mhm. Die sind ja aber nicht weg, nur weil ich die nicht mehr sehe.
Ja.
Sondern die sind in diesem System genauso eingebunden. Und die wollen einfach gesehen werden. Und wenn die gesehen werden und ins Herz genommen werden, dann besteht die Möglichkeit, dass das Symptom, also sei es jetzt eben das Geld, was mir durch die Finger rinnt, oder gesundheitlich auch die Krankheit oder die Probleme mit den Eltern, mit dem Chef, mit der Selbstständigkeit, was auch immer, dass die einfach sich dann beruhigen und vielleicht sogar gehen im besten Fall.
Was hast du da bei dir gefunden zum Thema Geld? Wie konntest du das lösen? Also wie kann, um konkret in dem Beispiel zu bleiben?
Mhm. Ich denke nach, wie ich das verpacke, weil es ist ja ein sehr, wie du schon sagst, ein sehr großes Thema auch, ne? Also es gibt das Phänomen, und jetzt wird es sehr speziell, und für die ein oder andere oder den einen oder anderen, der geht vielleicht sogar in Resonanz mit dem, was ich jetzt sage. Und dann bitte ich euch einfach vorher, bleibt damit nicht alleine, meldet euch, es kann einfach passieren. Ich habe das erlebt, dass ich davon erzählt habe und Menschen auf einmal Tränen aufgelöst vor mir saßen. Deswegen möchte ich das vorher gerne loswerden. Es gibt Menschen, mittlerweile geht man davon aus, dass es jeder Fünfte ist, die eigentlich zu zweit im Mutterleib waren oder zu dritt oder zu viert. Weil der liebe Gott ist ja klug. Der Mensch ist auf die Erhaltung ausgerichtet.
Ja.
Bedeutet, ach, befruchte ich mal lieber zwei Eizellen und nicht eine.
Ja.
Es könnte ja passieren, früher war die Technik nicht so gut, all diese Dinge, unser Stammhirn ist immer noch mittelalterlich.
Ja.
Das weiß nicht, dass wir heute schon alles am Leben erhalten können. Unser Stammhirn denkt immer noch, genau so, unser Stammhirn denkt immer noch, Flucht, oh mein
was
Gott,
ist hier
Hilfe,
los?
Weißt du so, genau, ist tatsächlich so.
Essen, schlafen, fortpflanzen.
Genau.
Ja.
Also hat der liebe Gott zwei befruchtete Eizellen der Frau gegeben und eins ist manchmal dann halt abgegangen.
Ja.
Und früher, bis in die 70er Jahre, möchte ich dazu sagen, ist man davon ausgegangen, in die 70er Jahre, also es ist bis heute für mich so unbegreiflich, dass Kinder ja keine Seele haben. Babys haben keine Seele. Babys fühlen auch nichts. Deswegen wurden ja zum Beispiel bis in die 70er Jahre, das hat mich so erschrocken, Babys noch operiert ohne Narkose. Das ist quasi vorgestern. Wir reden hier nicht von Mittelalter, wir reden von vorgestern. Bedeutet, man ist auch früher davon ausgegangen, das macht ja dem Kind nichts, in Anführungsstrichen. Früher war die Technik auch noch nicht gut, die Ultraschalltechnik. Das heißt, Ärzte, sagt man, wurden dazu angehalten, der Frau nicht zu sagen, wenn die zwei Herztöne hören. Das geht heute alles gar nicht mehr. Das ist absolut unmöglich. Die Technik ist so gut geworden. Aber manche Frauen und genau, manche Kinder sind dann abgegangen. Die Frau hat es vielleicht gemerkt. Manchmal merkt sie es aber auch gar nicht. Aber mit der Seele macht es etwas. Und mit jeder Seele macht es etwas anderes. Manche merken gar nichts, was völlig fein ist. Und manche reagieren zum Beispiel mit Schuld, dass sie sich immer schuldig fühlen. Oder mit Angst. Oder mit so einem, muss man sich ja vorstellen, du hast es ja nun live und in Farbe gesehen, das ist ja alles auch sehr eng. Und dann ist da auf einmal was Kaltes, was Komisches. In meinem Fall ist rausgekommen, dass es ein Zwilling war, der abgegangen ist, oder weiß ich nicht, wissentlich, habe ich nicht drüber geredet mit meiner Mutter, ob sie da was gemerkt hat, ist aber auch nicht wild. Und das hat sich in diesem Geld manifestiert. Und meine Aufgabe war es, dem einfach mal mich nahe zu fühlen.
Und was? Das ist für mich gerade schwer greifbar,
okay.
Für viele, die zuhören wahrscheinlich auch. Was hat ein Zwilling im Körper, der nicht ausgeprägt wird, sich nicht entwickelt, nicht zur Welt kommt, was ja wirklich sehr häufig vorkommt. Bei meinem eigenen Bruder war das so, war ein Zwilling und der andere hat's halt, oder die andere, weiß man gar nicht, hat's halt nicht gepackt. Das kommt ja wirklich sehr, sehr, jeder Fünfte, hast du ja gesagt, häufig vor. Was hat das mit dem Thema Geld zu tun? Also die Connection fehlt mir gerade, wenn ich ehrlich bin.
Ja, das ist auch gut, dass du die Frage stellst, weil manche Dinge können wir uns, kann ich mir selber auch nicht erklären. Mhm. Ich sag dir warum, weil Geld ist genauso eine Energie, genauso wie du und ich Energien haben zwischen uns, du mit deiner Frau, all diese Dinge, das ist alles Energie. Mhm. Geld ist auch nur eine Energie, die sich in etwas manifestiert, mit dem wir bezahlen. Mhm. Und es wollte einfach gesehen werden. Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe dieses Bild heute noch vor Augen, dass ich weiß, dass wir uns irgendwann ganz nah lagen, das Geld und ich. Und es hat sich anscheinend einfach manifestiert in dem Geld sozusagen. Es wollte gesehen werden. Und ich sag euch was, was selber für mich echt super faszinierend ist. Seit diesem Tag, ich hatte früher nie Bargeld. Ich bin ein absolutes bargeldloses Kind gewesen, weil ich finde halt Karte auch geil. Seit diesem Tag
ist
habe
ja auch
ich
nicht schmutzig, die Karte. Kann man sich die
danke, Kerim. Ne?
Ja. Wollte ich am Anfang schon sagen, aber ich wollte eben nicht vorweggreifen.
Ja, das stimmt, ey. Boah, krass, ne? Aber seit diesem Tag habe ich immer Bargeld. Also ich sag mal, in 95% der Fällen habe ich immer Bargeld in der Tasche. Ja. Was ich früher nicht hatte. Und auch Geld rumliegen. Also so im Auto mal ein bisschen Geld oder zu Hause mal irgendwie so ein bisschen Geld rumliegen. Das war halt früher nicht der Fall, weil ich hatte ja nie welches, was rumliegen konnte. Ja. Ich hatte auch selten Bargeld, was in meinem Portemonnaie bleiben durfte, sondern wenn ich Geld hatte, war es da, um es auszugeben. Das ist zum Beispiel eine sichtbare Sache, die sich verändert hat. Die zweite sichtbare Sache, die sich verändert hat, ich war ständig auf der Suche nach etwas. Das bin ich auch heute noch, aber gefühlt, ne? So ein bisschen nach, ich will immer mehr. Aber ich war ständig auf der Suche. Ich habe mich einsam gefühlt. Ich habe mich manchmal in mein Bett gelegt und mir die Kapuze aufgesetzt und mich so eingerollt und mich total einsam gefühlt und habe das immer nicht verstanden. Das sind Zustände, die kann ich heute viel besser greifen. Und es ist auch ein Rat, den ich meinen Klienten tatsächlich gebe. Wenn diese Zustände kommen oder dieses Gefühl hochkommt, und es klingt jetzt für einige wirklich witzig, aber wir reden hier über Gefühle und die Seele, nimm dir ein Kuscheltier, eins vielleicht aus deiner Kindheit, und nimm es mit in dein Bett. Und lass es einfach bei dir liegen und stell dir vor, es ist dein verlorenes Geschwisterchen. Wirklich. Und es ist Gold wert. Oder halt viele, man erkennt diese Menschen auch, die allein geboren sind, dass sie meistens so wie eine Schildkröte immer alles dabei haben in ihrem Rucksack.
Wenn du kein Kuscheltier hast, einfach mal beim Nachbar klingeln und sagen, kann ich dich kurz in den Arm nehmen?
Oder das, ja. Also, und das ist zum Beispiel auch eine Sache, die sich bei mir verändert hat, ne? Ich habe das nicht mehr seitdem. Ich habe diese gefühlte in mir, das ist ja in mir gewesen, diese Einsamkeit, die habe ich nicht mehr. Weil wenn ich sie fühle, dann stelle ich mir einfach vor, wie es wäre, wenn ich jetzt ein Geschwisterchen hätte.
Besteht jetzt nicht die Gefahr, dass Menschen zuhören und sagen, ja, ich habe ein Thema mit Geld oder ich habe ein Thema mit dies und mit jenem und ich kann ja gar nichts dafür, weil meine Ahnenreihe ist schuld, mein nie geborener Zwilling ist schuld, ich kann ja gar nichts machen. Ne? Ich bin ja gar nicht verantwortlich. Besteht nicht die Gefahr, dass Menschen sich da jetzt aus der Verantwortung ziehen?
Ja, und da gibt es sehr viele von. Und jetzt kommen wieder meine zwei Herzen. Die eine, die kennst du sehr gut, die sagt, Alter, was ist denn bei dir kaputt? Du kannst doch hier alles tun, was du willst. Du musst da nicht drin bleiben. Du darfst Verantwortung übernehmen für dein Leben und all diese Dinge. Und dann gibt es das andere Herz. Und das andere Herz sagt, vielleicht ist es, jetzt wird's richtig hart, vielleicht ist es dieses Leben einfach noch nicht so weit. Vielleicht ist es dieses Mal nicht bereit. Oder vielleicht braucht es noch ein paar Jahre, um die Verantwortung zu übernehmen. Wer weiß das schon? Wer bin ich denn, das zu wissen? Die Dinge, die in meinen Aufstellungen passieren, sind so viel größer als ich. Da habe ich, wer bin ich denn? Also jetzt mal ganz ehrlich, ich bin weicher geworden mit den Menschen, seitdem ich diese Arbeit mache. Weil ich gesehen habe, was es bedeuten kann. Es gibt Menschen, häufig, also ja, egal welchen Alters, ich hatte gerade überlegt, ob es eine bestimmte Altersstufe ist, die stellen immer wieder das Gleiche auf und machen nur Babyschritte. ja. Auch das gibt es. Vielleicht ist es dieses Mal einfach nicht so weit. Und
jetzt bist du wie ich davon überzeugt, dass dieses Leben nicht mit dem körperlichen Tod endet.
Ne? Ja, ich weiß das.
Jetzt wissen wir es aber, jetzt Garantien gibt's für nichts. Gehen wir davon aus, es wäre doch so, ist es dann nicht ein bisschen leicht zu sagen, ja, dieses Leben ist es halt noch nicht? Oder selbst wenn ich sicher weiß, dass dieses Leben in dieser körperlichen Form nicht das letzte ist, ist es da auch nicht ein bisschen, und ich sage jetzt mal das ganz bewusst provozierend, verantwortungslos und respektlos diesem Leben gegenüber, sich darauf auszuruhen, in Anführungszeichen. Ja, aber das sind ja Energien aus meiner Ahnenreihe und ich kann ja nichts dagegen machen. Ist es dann nicht gerade unsere Aufgabe, hier und jetzt, wenn da so viel Scheißdreck in der Ahnenreihe passiert ist, für die wir gar nichts können, die uns heute definitiv beeinflussen, dass wir alles dafür tun, um das loszulassen, um uns bestmöglich dafür zu befreien und aus den uns Gott gegebenen, vom Universum gegebenen, von Buddha, den Engeln, auf was auch immer du glaubst, gegebenen Voraussetzungen, das Beste zu machen und das Beste aus unserem Potenzial rauszuholen?
Ja, ich bin ganz bei dir. Und auch dazu habe ich mir viele Gedanken gemacht und dazu werde ich sehr häufig gefragt. Und ich rede ja auch gerne viel und tief mit den Menschen. Weißt du, jemand, der mir sehr, sehr nahe steht, hat einmal was zu mir gesagt, mit einer sehr schwierigen Geschichte auch. Er meinte, ich bewundere dich für deinen Mut, den Dingen ins Gesicht zu sehen und die Dinge zu fühlen. Und es ist kein Mensch, der sich ausruht auf den Dingen. Aber manche Herzen und manche Seelen können das vielleicht gar nicht tragen, was da passiert. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, weißt du, für mich ist tiefe Arbeit das A und O. Ich sage jetzt was, da streiten Menschen mit mir drüber. Ich stehe zum Beispiel überhaupt nicht auf Glaubenssatzarbeit. Das müsste ich jetzt erläutern, will ich aber nicht. Das ist ein anderes Thema, aber ich stehe da nicht so drauf. Das ist nett, das ist gut und es hilft vielen Menschen. Und um Gottes Willen, wenn es den Menschen draußen hilft, bitte weitermachen. Wer bin ich denn zu sagen, man soll das nicht tun? Ich für mich habe aber festgestellt, es gibt immer Dinge, die dahinter liegen, die viel größer sind. Und da möchte ich ran. Das bin aber ich. Und nur weil das für die gut ist, das ist halt deren Horizont und ich sage bewusst nicht deren niedriger Horizont, aber für den einen ist das halt schon total tief, ein Wochenende lang auf ein Seminar zu gehen oder einen Tag und dann kommen wir und sagen, ein Tag, Alter, 4 Tage und 3 Nächte. So, und mit Nächte, jede Nacht ist ein eigener Tag, also 7 Tage eigentlich. Das ist für uns die Normalität. Für jemand anderes aber nicht. Der hat nicht zwangsläufig einen niedrigeren Horizont. Nee, aber in seiner Welt ist das in Ordnung.
Definitiv, definitiv nicht. Wogegen ich mich immer so ein bisschen wehre und auch sich in mir immer alles sträubt, ist zu sagen, ich kann ja nichts tun. Diese Verantwortung abzugeben und zu sagen, ich kann es ja nicht verändern, weil das ist die Frage, die ich an dich stelle. Ist es nicht so, dass durch die Bewusstmachung eben all dieser systemischen Verbindungen zu anderen Menschen, zu meinen Eltern, zu meinen Ahnen, zu meinen Geschwistern, zu all den Menschen, die mir nahestehen, dass ich gerade über die Bewusstmachung und das Reinfühlen gerade dadurch ja wirklich nachhaltig auch was verändern kann und Verantwortung auch übernehme, indem ich das einfach mal mache und mich damit auseinandersetze? Und zweite Frage, ist nicht Glaubenssatzarbeit im Endeffekt sehr, sehr eng damit verbunden, weil durch diese systemischen Verbindungen ja die meisten Glaubenssätze manifestiert werden, die wir haben?
Also die erste Frage ist so, dass, lass mich einmal kurz sammeln, bitte. Grundsätzlich, natürlich, kann jeder Mensch sich durch die Bewusstmachung oder das Kommen in eine Sitzung die Verantwortung dafür übernehmen. Aber nicht jeder ist dafür gemacht, in Anführungsstrichen. Das heißt, manche Systeme sind so stark, dass sie bestimmte Gedanken gar nicht zulassen. Also den Gedanken zu einer Familienaufstellung zu gehen. Du sagst selber, Oh, am Anfang dachte ich auch so, geh mir fern. Du hast dem Ganzen aber eine Chance gegeben.
Darum frage ich, kenn Menschen, weil ich ja selber, ich war ja so weit davon weg, das zuzulassen, das an mich ranzulassen und das wirken zu lassen. Und habe auch, als ich da rausgegangen bin, zu meinem damaligen Coach Pinner gesagt, das ist totaler Quatsch, den du da machst. Und heute muss ich sagen, dass diese Aufstellung ursächlich dafür war, was danach für eine Entwicklung in Gang getreten ist, dass ich heute als Speaker, als Trainer arbeiten darf, Seminare geben darf und anderen Menschen dabei helfen darf, mit ihren Themen umzugehen, weil ich mich selber fast schon gegen meinen Willen dafür geöffnet habe. Ich habe es einfach mal gemacht. Ich habe einfach mal es probiert, ohne daran zu glauben. Und habe festgestellt, oh, es funktioniert ja doch.
Und das würde ich auch jedem empfehlen, der Lust darauf hat, das einfach mal kennenzulernen. Ne? Aber ich weiß, es ist so schwierig zu verstehen. Ich glaube, da muss man einfach einige Aufstellungen für gesehen und erlebt haben, zu verstehen, dass manche Systeme begrenzt sind. Manche Systeme Zeit brauchen. Was vielleicht heute nichts für denjenigen ist, in seine Verantwortung zu kommen, ist es vielleicht in 10 Jahren. Und vielleicht auch nie.
Ich glaube, da sind wir schon wieder auf einer Wellenlänge, dass ne, jeder, die größte Lüge, die uns erzählt wird, ist, dass wir ja alle die gleichen Grundvoraussetzungen haben.
Ja,
dass wir alle die gleichen Chancen auf dieser Welt haben, das ist der größte Bullshit. Ne?
Ja.
Das ist ein Kind, das in Somalia in einer Lehmhütte auf die Welt kommt, hat mit Sicherheit nicht die gleichen Grundvoraussetzungen wie irgendjemand, der in Deutschland in einer Multimillionenvilla geboren wird.
Absolut.
Es ist ein Riesen. Selbst wenn du in Deutschland jemanden nimmst, der in einer Hartz-IV-Familie geboren wird, zu jemandem, der in einer Millionenfamilie geboren wird, hast du unterschiedliche Grundvoraussetzungen.
Absolut.
Was dieser Mensch erreichen kann, von den systemischen Hintergründen, von den Energien, vom Mindset. Und der Weg für denjenigen aus der Hartz-IV-Familie ist ja wesentlich steiniger, schwieriger, aber dennoch möglich. Dennoch hat dieser Mensch ja das auch genauso gottgegebene Potenziale in sich. Und auch das Waisenbaby in Somalia hat Potenziale in sich, aber der Weg ist ja viel, viel, viel schwieriger. Da bin ich wieder bei dir, dass wir halt in dem Moment, wo wir uns dem stellen können, wo wir hier in Deutschland in einem Land leben, in dem wir absolute Freiheit genießen, alles zu tun, was wir wollen, indem es uns nie an irgendwas mangelt, indem selbst wenn wir nicht arbeiten können oder wollen, wir so viel Geld zur Verfügung haben, dass 90% der Menschheit sich reich fühlen würden mit diesem Geld, dass wir alle Möglichkeiten haben, was zu verändern, wenn wir es denn wollen und wenn wir uns dafür bereit fühlen. Und ich glaube, gerade das Letztere ist ja das, dass halt der eine oder andere kleinere Schritte macht und der eine oder andere größere Schritte macht. Und manchmal macht der mit den vielleicht denkbar schlechteren Grundvoraussetzungen, sei es sozial, sei es gesundheitlich. Nur wenn du mit einer Behinderung auf die Welt kommst, mit einer Krankheit auf die Welt kommst, eingeschränkter bist. Der eine hat Gott gegeben ein IQ von 180, der andere vielleicht nur einen von 70. Und trotzdem kann ja jeder für sich die Schritte machen. Und der vielleicht sogar die schlechteren Grundvoraussetzungen hat, kann am Ende größere Schritte machen, als der mit den besten Grundvoraussetzungen auf die Welt gekommen ist.
Ja. Die Frage ist so schwer zu beantworten, die du mir gestellt hast, die erste Frage, weil ich dir ehrlich sagen muss, es gibt Dinge, die sind größer als wir und das sehe ich in meiner Arbeit. Das sind Energien, die wirken, ich weiß nicht, warum manche Menschen in die Verantwortung kommen und manche nicht. Oder manche bis zu einem gewissen Grad nur in die Verantwortung kommen und manche nicht. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das hat ganz viel mit Dingen zu tun, die sich außerhalb unserer aller Kompetenzbereiche und Wissensfelder abspielt.
Definitiv. Ich glaube, letzten Endes, wenn wir uns von einem Gedanken befreien, nämlich Menschen und Leben und Geschichten miteinander zu vergleichen, dann kommen wir auf einen absolut gemeinsamen Nenner, weil wenn wir uns darauf einigen, und das ist meine Überzeugung, dass jeder Mensch das Potenzial hat, das Beste aus seinem Leben zu machen, das Beste aus seinem gottgegebenen Potenzial zu machen, dann sind wir, glaube ich, auf dem gleichen Weg. Und dann ist eine Familienaufstellung, eine systemische Aufstellung, was eine ganz, ganz große Hilfestellung sein kann. Es muss sich erstmal der eigenen Grundvoraussetzungen bewusst zu machen und diese auch anzunehmen, ja, und mit den Vergleichen aufzuhören. Ja. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt, oder auch in deiner Arbeit, weil wir uns ja immer vergleichen nach außen, und der, ja, und der hat es viel einfacher und der hat eine reiche Familie und der hat keine gesundheitlichen Einschränkungen so wie ich und so weiter und so. Wir vergleichen uns ja immer.
Ja, genau. Und das ist der Moment, wo du dich nicht mehr vergleichst, weil es gibt nichts Vergleichbares, ja, sozusagen, wie deine systemische Verstrickung. Es gibt natürlich ähnliche Grundursachen zum Beispiel. Ja. Aber weißt du, ich sag dir, bei dem einen manifestiert sich der Krieg des Opas, weiß ich nicht, in Angstzuständen, und der andere hat ein kaputtes Knie, mhm, und der nächste hat gar nichts.
Ja.
Ja, und alle kommen zu mir, oder die beiden kommen zu mir, und der eine sagt, ey du, ich habe Angstzustände, oder ich habe manchmal Angst, und der andere sagt, ich habe ein kaputtes Knie, und wir stellen das auf, am Ende des Tages kommt vielleicht das Gleiche raus. Aber das, mhm, ist ein Grundsatz meiner Arbeit.
Ja.
Unverurteilend und unbewertend, das ist ganz doll wichtig, mhm, und auch mit einem offenen, alles kann sein, alles darf, ja, sein, zu arbeiten. Und das ist das Schöne, weil zu mir kommt Täter und Opfer, mhm, und da kann ganz viel Heilung passieren und ganz viel sichtbar werden von Dingen sozusagen. Mhm. Und wenn die Menschen, und das ist der Moment, den ich häufig erlebe, wenn junge Menschen Kinder kriegen, weil du darfst nicht vergessen, Kerim, wir sind die erste Generation, die wirklich richtig sicher ist, immer noch. Mhm. Unsere Großeltern mussten überleben, wenn wir das systemisch betrachten. Unsere Eltern haben das übernommen, mhm, und hatten in sich noch das Überleben. Mhm. Und wir sind die erste Generation, die ins Leben kommen darf. Mhm. Ich sage immer sehr gerne vom Überleben ins Leben. Das ist unsere Aufgabe, ja. Und die Kinder kriegen, dann kommen die häufig, weil die Arbeit ist so toll. Wir arbeiten in einem Zahnrad. Wir tun immer was für uns selbst, für unsere Geschwister, für unsere Eltern und für unsere Kinder. Und deswegen finde ich diese Arbeit so unglaublich und so wahnsinnig groß und wertvoll, weil wir dadurch die Möglichkeit haben, unseren Kindern nicht das Überleben mitzugeben, sondern das Leben. Das ist so der Tenor ein Stück weit. Genau.
Das ist ein so schönes Schlusswort, dass ich da eigentlich gar nicht mehr groß zu einhaken möchte. Und ich glaube, das Interview war eine schöne Einladung an alle, die es hören, sich mit dem Thema Systemaufstellungen, Familienaufstellungen wirklich mal auseinanderzusetzen, mhm, um sich auch dem eigenen Potenzial und auch den Störfaktoren im eigenen System wirklich bewusst zu werden, um danach, ja, auch das eigene Potenzial freizusetzen, immer verglichen mit dem bestmöglichen, mit der bestmöglichen, ja, Version, die du von dir selber werden kannst. Ja. Und das finde ich sehr, sehr schön. Und danke dir sehr für deine Offenheit, auch mit deiner eigenen Geschichte umzugehen und das hier mit uns zu teilen. Und danke dir sehr für deine Arbeit. Und hab noch abschließend eine Frage an dich, die ich jedem meiner Gäste im Leben mutig live Podcast stelle. Ja. So auch dir, und du weißt, was kommt, weil du natürlich jede Folge des Lebe Mutig Live Podcasts von Anfang bis zum Ende gehört hast, von allen 35 Folgen. Nämlich die Frage, liebe Sophie, wenn du keine Angst hättest, sondern grenzenlos mutig wärst, was wäre das Erste, was du sofort tun würdest?
Vielen Dank für diese Frage, Kerim. Ich habe wirklich, tatsächlich muss ich dir ehrlich sagen, den ganzen Tag darüber nachgedacht. Den ganzen Tag. Und ich würde gerne da ansetzen, dass viele meiner Freunde mich für sehr mutig halten. Mhm. Für mich das aber ganz normal ist. Für mich ist es normal, von heute auf morgen das Land zu verlassen und in einem anderen Land zu leben. Schon mehrmals gemacht. Für mich ist es normal zu sagen, ich wollte schon immer mal in einer anderen Stadt leben, also packe ich mir mal ein Auto und fahre mal in eine andere Stadt. Mhm. Das ist für die anderen sehr mutig. Für mich ist es so, ey Leute, ich habe da Bock drauf, weil ich lebe mein Leben und deswegen kann ich diese Frage nicht gut beantworten. Aber ich möchte sie dir beantworten, was mich, mhm, dazu geführt hat, dass ich sie nicht gut beantworten kann. Ich habe mein Leben schon sehr früh angefangen zu leben, in dem Gedanken, was wäre, wenn ich morgen nicht mehr da wäre, wäre ich dann glücklich? Wenn ich morgen mir selber in die Augen schauen müsste, vor dem Spiegel, und ich habe ganz früh wirklich, kann tagebuchmäßig zurückgucken, wenn ich morgen oder heute mir aufrichtig in die Augen gucken muss, im Spiegel, würde ich sagen, ich habe gelebt. Das ist einer meiner höchsten Werte. Das ist mein Grundsatz. Das heißt, manche Dinge, vor denen ich Angst habe, die ich trotzdem mache, brauche ich vielleicht ein bisschen länger für, um das dann durchzuziehen. Aber aktuell lebe ich mein Leben wirklich danach, dass alles möglich ist. Und wenn es nicht möglich ist, weil mich in mir etwas blockiert oder behindert, dann gehe ich halt zu meinen Aufstellern und sage Leute, oder zu anderen, ne, und sage Leute, lasst uns mal bitte gucken. Weil ich komme hier nicht weiter. Ich habe hier die Möhre und bin der Esel und laufe da hinterher und ich komme nicht weiter. Ich möchte wissen, was ist es. Das heißt, ich habe die ganze Zeit wirklich überlegt, ist es der Fallschirmsprung, der schon seit 100 Jahren auf meiner Liste steht, so gefühlt. Mhm. Aber ich weiß, dass ich ihn eines Tages machen werde, wenn das Geld da ist, wenn die Ressourcen da sind, wenn wir, ne, wir hatten uns ja auch mal dazu committed in unserer Gruppe. Ich weiß, dass das nicht dann das Thema ist. Mhm. Ja. Deswegen ist es so schwer für mich zu beantworten, was ich tun würde, wenn ich wirklich richtig grenzenlos oder wenn es wirklich grenzenlos ist. Ich glaube, wenn es grenzenlos wäre, würde ich, und das ist so ein Schritt meiner Geschichte, das Thema Familienaufstellung, habt ihr alle gemerkt, ist sehr schwierig zu greifen. Es ist einfach, und es hat mich länger daran gehindert, damit nach draußen zu gehen, weil ich immer dachte, Leute, wie soll ich das denn den Leuten erklären? Da bewegen sich die Menschen. Das wäre so, das ist so schwierig. Und ich wäre gerne vor 3 Jahren ein bisschen grenzenloser gewesen. Mhm. Und wäre gerne, und ich weiß, am Ende des Tages habe ich das Vertrauen, alles passiert zu seiner Zeit. Und trotzdem hätte ich mir gewünscht, viel früher damit noch viel mehr Menschen zu erreichen. Gar nicht, weil ich, gar nicht aus monetären Gründen, sondern einfach, weil ich mir so viel mehr freiere Herzen wünsche, mhm, in dieser Welt.
Gibt's was du jetzt tun kannst, um noch mehr damit nach draußen zu gehen, um noch mehr, abgesehen von den 4 Milliarden Live-Zuschauern, gerade bei diesem Podcast, noch mehr Menschen zu erreichen?
Ich bin auf einem guten Weg, noch mehr Menschen zu erreichen. Es steht mein neuer Podcast bald an, im Frühjahr, wo es auch nur um dieses Thema geht. Vielleicht hätte ich den schon längst rausbringen können, ne? Habe ich aber nicht.
Was für eine schöne Überleitung, weil das wäre meine letzte Frage gewesen. Wie kann man dich erreichen, mehr von dir erfahren? Wo findet man dich? Dein neuer Podcast steht an.
Genau, steht an. Ja, er ist noch nicht draußen, er wird kommen. Im Frühjahr definitiv. Mhm. Ich vermute so Richtung Mai. Mhm. Gut aufgestellt, da gibt es dann Kurzepisoden genau zu diesem Thema Aufstellungsarbeit. Ich werde mit Klienten sprechen, ich werde mit anderen Systemaufstellern sprechen, weil jeder arbeitet ja auch anders, ne? Ich arbeite ganz anders als viele andere. Das ist das eine. Da gibt es natürlich meine Webseite, www.sophiemuller.com. Da findet man auch nochmal wirklich ganz gut aufgeschlüsselt, mit welchen Themen man kommen kann, und meine E-Mail-Adresse. Und dann natürlich Facebook und Instagram. Auf Instagram bin ich sehr storyaktiv. Da erzähle ich auch sehr viel von meinen offenen Kennenlernen-Aufstellungsnachmittagen, die ich hier in Hamburg mache, gepaart mit der Aromatherapie oder mit der Aromapraxis, mit einer Aromaexpertin. Wir nutzen da verschiedene Synergien. Darüber berichte ich viel, gebe viele Einblicke. Und natürlich, ich kann noch mehr auf Bühnen sprechen, weil das ist noch eine Sache, das mache ich immer mal wieder. Und eine Live-Aufstellung, wo 70 Personen im Raum aufstellen, ist das Magischste, was man erleben kann. 70 oder mehr oder auch weniger, aber das ist so wow, ja, wenn der ganze Saal ganz still ist und nur im Herzen ist. Und noch mehr in Podcasts zu gehen, also mich einfach wirklich kontinuierlich weiter zu zeigen, ja, aber da dürft ihr mich auf jeden Fall erreichen und euch melden und wenn ihr Fragen habt oder Wünsche.
Mit Sophie, und wenn euch das Thema angesprochen hat, dann geht mit ihr in Resonanz und ja, ich freue mich sehr, mehr von dir zu sehen und zu hören. Ich sehe dich ja jetzt auch schon seit einem Jahr wachsen und durfte dich ja auch bei dem Prozess begleiten, mit dem Thema nach draußen zu gehen. Und dich auch klar für dein Herzensthema zu begeistern und zu positionieren. Und ich glaube, wir haben alle gemerkt in den letzten 50 Minuten, dass du für das Thema brennst, dass du eine unheimliche Expertise da hast, dass da ganz, ganz viel Herzblut dran hängt. Und wenn ihr Bock habt auf eine Familienaufstellung, wendet euch sehr gerne an Sophie. Links packen wir natürlich wie immer auch in die Shownotes zum Abschluss möchte ich euch gerne noch einladen, wenn ihr Lust habt und wenn ihr Angst habt, vor 4 Tagen und 3 Nächten vielleicht mal mit einem Sonntag anzufangen, kommt doch mal vorbei bei Lebe mutig und gewinne. Das ist mein Tagesseminar. Das findet zum 9. Mal statt am 31. März in Köln oder die große das große Jubiläum zum 10. Mal am 29.06. in Frankfurt. Alle Infos dazu, ganz viele Teilnehmerstimmen und die Termine nochmal unter lebemutig.jetzt. Und wenn du bis zum Ende zugehört hast, gibt es noch 25% mit dem Gutscheincode Podcast auf alle Ticketkategorien. Da freue ich mich sehr, wenn du mit dabei bist. Sophie war auch noch gar nicht da, du bist natürlich auch eingeladen, mit dabei zu sein. Dann freue ich mich sehr. Und damit verabschiede ich mich. Wie immer, ich fand meinen heutigen Gast großartig. Ich fand mich selber großartig, aber am großartigsten waren wie immer die Zuschauer, die live mit dabei waren. Vielen, vielen Dank an euch. Die, die jetzt in der Aufzeichnung zuhören, sind natürlich nicht minder großartig. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst eine Bewertung, schreibt ein paar Sätze, abonniert den Podcast, gebt 5 Sterne, Bananen, Reissäcke, was auch immer es an Bewertungsmöglichkeiten gibt. Teilt das Ganze in den sozialen Medien, erzählt euren Freunden davon und was euch noch so einfällt. Wir freuen uns sehr. Vielen Dank und das letzte Wort hat wie immer mein heutiger Gast, liebe Sophie.
Vielen Dank erstmal für die Einladung, Kerim, und vielen Dank euch allen fürs Zuhören und dass ihr in euer Herz gegangen seid. Und wisst ihr, es gibt ein Sprichwort, das möchte ich einfach teilen. Im Leben geht es nicht darum, nach den Hindernissen im Außen zu suchen, die wir gegen die Liebe aufgebaut haben, sondern im Innern, in unserem Herzen, die Hindernisse aus dem Weg zu räumen, die uns daran hindern, das nach draußen zu tragen. Und damit bedanke ich mich für heute Abend. Vielen Dank.
Amen und bis zum nächsten Mal. Schönen Abend. Tschüss.
Tschüss.